Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gelegt war, zog er in das galiläische Land und verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnte zu Kapernaum, das da liegt am See im Lande Sebulon und Naphtali. Auf das erfüllt würde, was da gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am See, das Land jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Diesem kurzen Abschnitt wird uns gesagt, wann Jesus aufgetreten ist, wohin er gegangen ist und was er gesagt hat. Wann ist Jesus aufgetreten? Als Johannes gefangen gelegt wurde. Herodes Antipas, der Sohn Herodes des Großen, der Herodes, der die kleinen Kinder in Bethlehem ermordet hat, weil er Jesus fangen wollte. Dieser ist 4 vor Christus gestorben und sein Sohn Herodes Antipas, er hat Johannes gefangen gesetzt. Warum? Weil Johannes der Täufer ihm gesagt hat, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders zu deiner eigenen Frau genommen hast. Und das war natürlich dem Herodes Antipas wieder nicht recht, dass jemand ihm so klar den Spiegel vorhielt. Und er wollte das Wort Gottes mundtot machen, schob Johannes den Täufer ab ins Gefängnis. Das ist erstaunlich. Man kann die Botschaft Gottes abschieben. Man kann sie mundtot machen, wo man eigentlich genau weiß, es ist richtig, was Gott sagt. Es ist richtig, er hat Recht, wenn er mich in meinem Leben darauf hinweist. Gott lässt sich abschieben. Gott hat es sogar zugelassen, dass Johannes nachher enthauptet wurde, getötet wurde. Kann die Botschaft Gottes mundtot machen? Viel weniger aufsehenerregend bei uns vielleicht, indem man einfach seine Bibel zulässt und sagt: Ich werde zwar evangelisch sein, ich werde zwar in die Kirche gehen, aber das Wort Gottes soll mir ja nicht so nahe kommen. Gott sorgt dafür, dass da, wo der eine Botschafter ins Gefängnis kommt, ein anderer gleich gesandt wird. Das kann man durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sehen, dass jemand gesagt hat, das Blut der Märtyrer sei der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer würden immer wieder neue Botschafter geboren, die wieder hingehen und das Evangelium weitersagen, mitten in einer Welt, die das Evangelium mundtot machen will. Das kann man sehen in Russland. Was sind da für Anstrengungen unternommen worden, um alles Religiöse auszuschalten und als Märchen und überholt zu diffamieren? Oder in China, und uns wird gesagt, es gibt da eine lebendige Gemeinde Jesu. Das Evangelium wird weitergesagt, obwohl keine Missionare ins Land dürfen. Obwohl die Machthaber alle Religion ausrotten wollen. Gott beruft immer wieder neue Leute. Und Herodes weiß es gar nicht, dass er mit seiner Gefangensetzung des Täufers den Startschuss gibt für die Wirksamkeit Jesu, für das Auftreten Jesu. Jesus, der erst mit etwa 30 Jahren in die Öffentlichkeit getreten. Sein Grund, diesen Herrn der Geschichte heute zu loben und ihm zu danken. Dass er das wohl auch immer wieder in unserem Leben getan hat, in unserem kleinen Bereich. Da, wo die eine Tür zugefallen ist, dass er uns andere Türen geöffnet hat. Dass er immer wieder gesorgt hat dafür, dass das Evangelium in unserem Umkreis hörbar wurde. Oder ist es bei Ihnen nicht so gewesen? Ich muss es von mir sagen, dass Jesus immer wieder so gütig gesorgt hat für mich und immer wieder Botschafter, Menschen, die ihn lieb haben, Geschwister neben mich gestellt hat. Aber es gibt auch das, dass man das Evangelium abweist und dann nichts mehr hören kann. Dieser gleiche Herodes hier, er lässt sich nachher, später noch einmal Jesus vorführen, aber Jesus hat ihm nichts mehr zu sagen, dem armen Mann, der wohl noch so ein bisschen religiöses Geplänkel wollte, aber nicht mehr Jesus hören wollte, nicht mehr auf Gott hören wollte. Wohin geht Jesus, als er hört, dass Johannes gefangen genommen wird? Er flieht nicht. Er bringt sich nicht in Sicherheit. Er schweigt nicht, nachdem er erfahren hat, dass es gefährlich ist, den Mund aufzutun und Gottes Wahrheit weiterzugeben. Er geht nach Galiläa, steht hier, das heidnische Galiläa. Er geht zu dem Volk, das in Finsternis sitzt, dem Ort und Schatten des Todes. Er geht eigenartigerweise nicht nach Jerusalem. Er geht nicht zu dem Tempel. Da ist er als 12-Jähriger auch gewesen, mit seinen Eltern zusammen und sicher auch später noch einmal. Aber sein öffentliches Auftreten beginnt er in Galiläa. Nicht bei den frommen Juden, sondern bei den Verachteten. In der verachteten Landschaft, die so weit weg ist von dem Tempel, die durchsetzt ist mit heidnischen Siedlungen. Ja, die verdächtigt ist, ob die überhaupt so richtig glauben. Da jenseits des Landes der Samariter, sicher auch von denen infiziert. Es wird hier beschrieben als Volk, das in der Finsternis sitzt. Ohne Tempel, ohne Feste, ohne Opfer, ohne Gesetz, politisch abhängig. Das war dieses ganze Volk. Das ist eine Ermutigung, dass Jesus vor dieser Dunkelheit nicht flieht und sagt, da will ich mir nicht die Hände schmutzig machen, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich, der Heilige Gottes, werde mich davon zurückziehen. Nein, das tut er nicht. Er lässt die Menschen, die in Dunkelheit sitzen, offensichtlich nicht alleine. Sonst hätte er gleich bei Gott bleiben können. Aber er ist Mensch geworden, um in die Finsternis hineinzukommen. Auch in unsere Finsternis. Es ist kein Grund zu resignieren, wenn wir Finsternis in unserem Leben entdecken. Wenn wir Finsternis in unserer Welt entdecken. Wenn wir entdecken, dass wir in einer Welt voller Mord leben, voller Mord an keimendem Leben, voller Mord in den Gedanken, dass man sich gedanklich eingerichtet hat dabei und den Atomtod einkalkuliert hat. Dass wir leben in einer Welt des Selbstmordes unter jungen Menschen wie unter Alten. In einer Welt der Selbstsüchtigen, die konsumieren, egal ob andere verhungern. In einer Welt der Selbstgerechten, die nicht mehr fragen nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sagen, das war einmal Reformationszeit vorbei, heute gelten ganz andere Fragen. In einer Welt der Gesetzlosigkeit, die Gebote Gottes nichts mehr gelten, sondern man sich selber seine Gebote macht, sich selber zurechtlegt, was gut und richtig ist. Feiertag, da tue ich das, wozu ich sonst nicht komme. Eltern, die haben mir nichts zu sagen. Autoritäten gibt es nicht. Ich bin der, der zu sagen hat. Ehe mag für frühere Zeiten gut gewesen sein, aber man ist vorher zusammen und hinterher auseinander. In der Welt der Preistreiber, die das Marktwirtschaft nennen, ein verharmlosendes Wort, aber rausholen, was rauszuholen ist. Eine Welt des Unglaubens. Ich sage das nicht, damit wir anklagen oder so, sondern ich will damit nur den Rahmen abstecken, in dem wir leben, und habe damit einmal ein bisschen von der weiteren Welt, von der Finsternis der weiteren Welt abgesteckt. Und wir entdecken viel dieser Finsternis im eigenen Leben. Wie schön, dass das kein Grund ist, zu resignieren. Wie schön, dass Jesus, dieses große Licht, mitten in solche Finsternis hineinkommt und nicht von der Finsternis erstickt wird, sondern in der Finsternis unseres Lebens und unserer Welt sein helles Licht sichtbar macht. Dass Menschen aufmerksam werden, da gibt es etwas anderes. Jesus Christus ist offenbar nicht überholt. Er kann mein Leben hell machen. Er bringt im Grunde das, wonach ich mich sehne. Bin ich bereit, ihn machen zu lassen, ihn in mein Leben hineinleuchten zu lassen? Jesus, wohin ist er gekommen? Zu denen, die in Finsternis sitzen. Da kommt er heute auch. Er, der Auferstandene. Er, der durch unsere Reihen geht. Der uns genau kennt, der unsere Finsternis weiß, der weiß, worunter wir stöhnen, der weiß, wo wir in der Gefahr sind, uns abzufinden mit Sünde. Und sagt, ich komme zu dir, um deine Finsternis Licht zu machen. Ja, damit sind wir schon bei dem, was er sagt. Was ist seine Botschaft? Dieselbe Botschaft, wie die, die Johannes der Täufer weitergegeben hat. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und auch dieselbe Botschaft, die nachher seine Jünger weitergeben. Im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird berichtet, wie Jesus die Jünger ausgesandt hat und ihnen diese Botschaft gegeben hat. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist interessant, in der Kirchengeschichte zu sehen, wie um 200 nach Christus die Menschen diese Botschaft verändern wollten und den ersten Teil weggestrichen haben. Jesus sollte nicht mehr gesagt haben, tut Buße, sondern nur, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus kann doch nicht die gleiche Botschaft gehabt haben wie Johannes der Täufer. Der Täufer, der hat zur Buße gerufen und Jesus hat gesagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aber das stimmt nicht. Hier sind menschliche Überlegungen im Gange und die Verkündigung wird verfälscht. Beides gehört zusammen. Nie wird verkündigt, dass Jesus Christus nahe gekommen ist, ohne Menschen aufzurufen zur Buße. Sich diesem Licht nun auch auszusetzen, bewusst auszusetzen. Das gehört zusammen. Sonst wird die ganze Botschaft verfälscht. Das Reich Gottes ist nahegekommen, heißt das praktisch hier. Wenn hier heißt, die Herrschaft der Himmel ist nahegekommen. Der fromme Jude hat den Namen Gottes nicht in den Mund genommen. und hat es umschrieben mit Himmel. Gott selber ist uns nahe gekommen in Jesus Christus. Und das ist so schön, dass wir Menschen alle unsere Versuche, mit Gott in Verbindung zu kommen, aufgeben können. Und das tun ja Menschen andauernd. Sie versuchen, durch Verbesserung ihres Lebens mit Gott nahe zu kommen. Sie versuchen durch Opfer, durch Spenden, durch Einsatz, Gott nahe zu kommen. Alle Religionen sind praktisch so aufgebaut, dass der Mensch sich die Nähe Gottes erarbeitet. Jesus sagt, in mir kommt Gott dir nahe. Und du kannst diesen ganzen Krampf ruhig aufgeben und sein lassen. Gott kommt dir nahe, so nahe, dass er für dich sich opfert, dass du kein Opfer mehr zu bringen brauchst. So nahe, dass er für dich ans Kreuz geht und deinen Fluch trägt. So nahe. Und deshalb opfern wir nicht mehr. Deshalb, weil Gott so nahe kommt, einem jeden von uns, deshalb sagen Menschen, es sei ja so erschreckend einfach, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ja, weil er auf uns zukommt, weil er die Brücke selber geschlagen hat. Deshalb ist es so erschreckend einfach. Weil er weiß, wir können nichts tun für seine Nähe. Er ist nahe gekommen in Jesus Christus. Und ich bitte Gott, dass er das einem jeden von uns deutlich macht. Dass Gott ein Gott ist, der dir persönlich ganz nahe gekommen ist. Und deshalb der Bußruf Jesu. Er begründet es hier mit einem Denn. Luther hatte dieses Denn eingeführt und beschreibt damit die Botschaft Jesu ganz richtig. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil er so nahe ist. Deshalb fordert er uns jetzt auf, uns diesem Licht auch auszusetzen. Unsere Tür aufzumachen. Unsere Rollläden aufzumachen und dieses Licht hereinzulassen. Damit wir teilhaben an seinem Opfer für uns. Damit wir teilhaben an seinem Licht und er die Finsternis unseres Lebens durchleuchten kann. Das ist dann erschreckend vielleicht, aber nicht zerstörend, nicht vernichtend, nicht ein Erschrecken, was uns kaputt macht, sondern wenn uns aufgeht, wie fern und ich Gott bin und wie dunkel mein Leben ist. Und wie sehr vom Tod gezeichnet, dass das gar nicht sich regt und gar nicht lebendig ist für Gott, dann darf ich das Jesus offenlegen. Sagen, Herr, das ist so. Ich gebe es dir zu. Und ich wende mich davon ab, was ich erkannt habe als Finsternis. Ich wende mich davon ab und wende mich deinem Licht zu. Ich möchte das lassen, was ich in deinem Licht als finster erkannt habe. Ich möchte die Hände davon wegnehmen und möchte meine Hände geben für das, was dein Wille ist. Ich möchte tun, was du willst und lassen das, was du nicht willst. Ich wende mich dir zu. Jesus möchte, also wenn er uns nahe kommt, auch diese willentliche Antwort von uns. Hier wird dann in den nächsten Versen gleich beschrieben, wie das praktisch aussieht. Jesus ruft dann gleich einige Leute in seine Nachfolge und sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und Buße war für sie, dass sie all das, womit sie so beschäftigt waren, stehen und liegen ließen. Davon war am letzten Sonntag die Rede hier. Und gleich anschließend daran ist die Bergpredigt. Da sagt Jesus in einzelnen Dingen, worauf es ankommt. Er sagt, wie er die Finsternis hell machen will. Er sagt, wie er uns herausbringen will aus diesem Töten, aus diesem Morden. In Gedanken, den anderen abzuqualifizieren, den anderen im Grunde nicht gelten zu lassen, sich immer über den anderen zu stellen. Er sagt hier, wer uns frei machen will von dem Ehebrechen, in Gedanken, im Herzen. Er sagt hier, wie er uns frei macht von der Finsternis, dass ich nur den Sympathischen liebe und den Unsympathischen abblitzen lasse. Er sagt hier, wie sein großes Licht erneuert zur Feindesliebe. Er sagt hier, wie diese Verbindung zu Gott sein kann im Gebet. Und man kann das einzeln durchgehen. Er macht uns frei von dem Sorgen. Das große Licht Jesu scheint. Und er ruft uns zur Umkehr, weil er uns reich machen will mit sich selber. Er ist uns nahe gekommen. Setzen wir uns doch ihm aus. Lassen wir sein Wort zu uns reden, tagtäglich in der Woche, die vor uns liegt. Und erwarten wir, dass er uns Einzelnes durch sein Licht in unserem Leben beleuchtet. Dass er Finsternis aufdeckt. Und dass er uns hell macht durch sein Licht. Amen.